Der Klassenerhalt ist geschafft. Das Transferkarussell beginnt sich schon zu drehen und spielt bald noch eine 05-Mannschaft in der Bundesliga. Genau darüber sprechen wir jetzt bei 05 Inside, der AZ-Show zu Mainz 05. Ja, und heute ist wieder mein Kollege und 05-Reporter Florian Schlecht zu Gast. Flo, schön, dass du da bist.
Ja, hi. Geht ja auch bei uns langsam dann ins Finale, ne? Vorletzte Show zumindest, was jetzt die Spieltage anbelangt. Ja, und bin gespannt, was du an Fragen mitgebracht hast.
Jede Menge.
Wow.
Die erste geht schon gleich mal zum letzten Heimspiel der 05er. Das haben sie ja am Wochenende verloren, 3:1 gegen Union Berlin. Du warst für uns mit im Stadion. Was war los am Sonntag?
Ja, also direkt mal schöner Partycrasher jetzt zum Start der Show. Vielen Dank. Ja, tatsächlich glaube ich, dass jetzt einfach diese Luft raus war nach dem geschafften Klassenerhalt bei St. Pauli. Du warst ja am Millerntor, ne? Da war ja dann große Party dann angesagt. Ja. Und abends, nachdem man dann den Weg zurück nach Mainz gefunden hatte, ist man dann noch weiter in die Stadt gezogen von den Spielern, hat dann, wie dann auch so zu hören, war mit Fußballern vor allem ja Laubenheim gefeiert tatsächlich in der City. Und man hat jetzt gegen Union halt einfach gemerkt, dass so ein Verein wie Mainz 05 so einen Spannungsabfall einfach nicht erlauben darf oder kann. Ja, also dann bekommt man gegen jeden Gegner einfach große Probleme. Gegen Union war es so. Erste Halbzeit stand man eigentlich weitgehend fast gar nicht auf dem Feld gefühlt und Union wirkte taktisch einfach sehr variabel, sehr spielfreudig. Unter der Trainerin Ether auch wirklich mit einer sehr guten Weiterentwicklung in den letzten Wochen. Und da hat dann tatsächlich auch die gute Phase in der zweiten Halbzeit dann nicht mehr geholfen, um das Spiel zu drehen. Hatte so ein bisschen Pech, dass das Tor von Philipp Tietz nicht gezählt hat zur möglichen Führung. Das wäre dann schon Richtung Tor des Monats gewesen. Und ich war total überrascht, weil ich dachte so, Mensch, der könnte ja auch schon fast als Turner bei den Olympischen Spielen
war
dann,
leider abseits dann
antreten. Genau. Aber es war insgesamt zu pomadig. Also Urs Fischer hat hinterher da auch Selbstkritik geäußert, aber durchaus auch gesagt, dass halt so ein Spannungsabfall nach so vielen Monaten passieren kann, wo du unter Dauerstrom stehst und ständig gegen den Abstieg gehst. So ein Spiel, das hat man da mal drin, hat jetzt aber auch noch ein letztes Spiel in Heidenheim. Da geht es dann natürlich auch nochmal, zumindest im Wettbewerb, um eine Menge.
Da sprechen wir auch nachher nochmal drüber, das anstehende Spiel in Heidenheim. Jetzt vor dem Unionsspiel wurden ja auch noch ein paar Spieler verabschiedet. Darunter auch Daniel Batz, der Torhüter, der sich ja Borussia Mönchengladbach anschließen wird nach der Saison. Er hat dann ja überraschend nicht gespielt. Für ihn stand Robin Zentner im Tor, zum ersten Mal seit seiner Verletzung. Der ist ja seit November letzten Jahres war er verletzt, ist ausgefallen. Hat dich das überrascht, dass Daniel Batz jetzt sein letztes Heimspiel ja nicht spielen durfte?
Ein bisschen schon. Ich hätte Batz auch den Abschied von den Heimfans gegönnt jetzt am Sonntag gegen Union Berlin. Er hätte ihn sich auch verdient gehabt, weil er in den vergangenen Monaten, also wortwörtlich wurde ja gesagt, er Mainz 05 mehrfach den Hintern oder den A-Punkt-Punkt-Punkt einfach gerettet hat. Also er hat herausragende Leistungen gezeigt, großen Anteil auch am Klassenerhalt von Mainz 05 und auch am Weiterkommen eben im Europapokal bis ins Viertelfinale hinein. Und gleichzeitig verstehe ich auch die Entscheidung für Robin Zentner und die kam dann auch in Verbindung mit Urs Fischer dann auch nach einem Sechs-Augen-Gespräch dann eben der Torhüter mit dem Trainer zustande. Muss man bei Robin Zentner ja wirklich auch sagen, es ist für ihn ja eine komplett verkorkste Saison jetzt einfach gewesen. Er war jetzt 164 Tage bis zu dem Spiel außer Gefecht, hatte sich ja an den Adduktoren verletzt, hatte uns dann auch gesagt, dass auch so die Bereiche drumherum auch noch lädiert und angeschlagen gewesen wären. Also er sehr viel Geduld dann aufbringen musste, sich wirklich reinschuften musste, um wieder im Bundesliga-Kader zu stehen. Ich denke, diese Arbeit, die wollte man jetzt auch einfach belohnen mit einem Spiel gegen Union Berlin, dass er sich noch einmal mit dem Heimspiel jetzt auch verabschieden kann von den Fans, dass er vielleicht mit einem guten Gefühl jetzt in die Sommerpause hineingeht. Zur neuen Saison wird er dann auch wieder die Nummer 1 bei Mainz 05 sein. Man hat schon gemerkt, dass er einerseits hier und da der alte Robin Zentner ist, der wieder tolle Paraden gezeigt hat, gute Strafraumbeherrschung, der aber gleichzeitig bei dem ersten Gegentor auch unglücklich aussah, weil da dann vielleicht schon noch so das Timing und die richtige Einschätzung fehlte. Daran wird er, glaube ich, jetzt weiter erstmal arbeiten. Und Daniel Batz bekommt seinen Abschied jetzt beim Spiel in Heidenheim. Das wurde auch committed, dass man gesagt hat, da spielt er jetzt. Halte ich übrigens auch insgesamt sogar für die bessere Lösung. Denn Heidenheim kämpft hier noch gegen den Abstieg. Gegen Union Berlin war für beide Mannschaften das ja klar. Es geht eigentlich um nichts mehr. Und ich finde es fast besser, dann auf den derzeitigen Nummer 1-Torwart jetzt in Heidenheim zu setzen, weil ich glaube, da wäre die Diskussion auch größer hinterher gewesen, wenn da ein Torwartwechsel vielleicht zu einem Fehler geführt hätte und man dann vielleicht von Wettbewerbsverzerrung Ähnlichem gesprochen hätte. Deswegen finde ich die Lösung jetzt erstmal klug und fand es auch gut, dass Robin Zentner jetzt nochmal ein zumindest gutes Gefühl mitkriegt.
Daniel Batz war ja nicht der einzige Spieler, der verabschiedet wurde. Unter anderem auch Maxim Leitsch oder Amendo Sieb. Das waren jetzt ja aber keine großen Überraschungen, oder?
Nee, bei Maxim Leitsch hat es sich ja schon sehr, sehr lange angedeutet, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird. Die Zeit ist einfach unglücklich für alle Seiten verlaufen. Er kam damals zum VfL Bochum als Stammverteidiger aus der Bundesliga. Jung, deutsch, also wirklich auch sehr, sehr attraktiv für Mainz 05. Ist dann aber immer wieder durch Verletzungen und Ausfälle zurückgeworfen worden, konnte eigentlich so seine Qualitäten als spielstarker Innenverteidiger dann viel zu selten unter Beweis stellen. Und die andere Seite der Medaille ist, gerade mit dem Nimbus, mit dem Leitsch damals verpflichtet worden ist, ist er auch durchaus ein teurer Spieler. Ja, also schon ein Spieler, über den Mainz 05 jetzt eben sehr viel Gehalt einspart und wo man, glaube ich, auch die Chance sieht, jetzt diesen Kaderplatz anderweitig zu vergeben. Da wird ja immer wieder zum Beispiel Fabio Grube vom 1. FC Nürnberg so als möglicher Kandidat genannt. Wäre vom Profil her auch als junger deutscher Spieler aus der zweiten Liga einer, der für Mainz potenziell schon sehr interessant wäre. Und bei Amendo Sieb muss man auch sagen, den richtigen Durchbruch hat er bei Mainz 05 nie geschafft. Es gab immer wieder mal Momente, in denen er dann Tore geschossen hat und man dachte, okay, jetzt könnte der Knoten geplatzt sein. Würde am Ende trotzdem sagen, bei einem Einsatz, den er immer gezeigt hat, immer so dieser Schuss an technischen Mängeln, Abschlussschwäche, der vielleicht ihn die ganz große Karriere in Mainz verhindert hat. Und ich bin gespannt, wo er jetzt landet. Wird jetzt erstmal zum FC Bayern zurückkehren. Das ist ja so seine abgebende Station. Und dann gehe ich auch davon aus, dass er im Sommer entweder in Deutschland, vielleicht im Zweitligabereich oder Ausland einen neuen Verein finden wird.
Ja, du hast es schon gesagt, die Saison 2025/26 ist im Endspurt. Ein Spieltag steht noch aus und traditionell beginnt dann auch das Transferkarussell, sich nicht nur langsam, sondern immer schneller zu drehen. Für die 05er steht ja oder könnte ein sehr interessanter Sommer anstehen. Eine Personalie, die da auch immer wieder genannt wird, ist Nadim Amiri. Der Nationalspieler wird ja immer wieder mit Wechseln in Verbindung gebracht. Das neueste Gerücht geht jetzt Richtung Istanbul. Wie schätzt du das ein?
Ja, es war ja erstmal ein ganz spannendes Fernsehinterview, das er gegeben hatte. Also ich glaube, danach war Nadim Amiri nicht wegen des Transferkarussells schwindelig, sondern wegen der vielen Fragen, die ihm dann zu seiner Zukunft gestellt wurden. Er hat sich da schon sehr gewunden um ein Bekenntnis herum zu Mainz 05. Das hat er dann faktisch nicht abgegeben, hat eigentlich zu allen Fragen, was Zukunftspläne sind, ob er sein letztes Spiel für Mainz bestritten hat, mit weiß nicht reagiert und dann am Ende, als die Frage zu Galatasaray kam, dann das Interview halt abgebrochen mit den Worten, bin ich jetzt durch.
Ja, und kein klares Bekenntnis zu Mainz 05.
Genau, und er ist Profi genug, um zu wissen, dass natürlich ein solches Interview mit solchen Antworten auch Spekulationen weckt. Bei Mainz 05 sagte Sportdirektor Nico Bungert, man sei da noch tiefenentspannt. Man habe bislang jetzt weder von irgendeinem Verein noch von Amiri das Signal bekommen, dass Veränderungen im Raum stehen. Und trotzdem können wir uns ganz, ganz klar sein. Also Nadim Amiri, das wird ein ständiger Kandidat in diesem Transfersommer sein, bis man endgültig weiß, ob er in Mainz bleibt oder nicht. Im letzten Jahr hat es auch relativ lange gedauert, muss man übrigens sagen. Da hat er dann tatsächlich erst im Trainingslager in Österreich vor den Fans verkündet, dass er bleibt. Ja, das war dann schon relativ knapp vor Saisonstart. Und ja, wenn wir jetzt über Galatasaray sprechen, du hast ja gefragt, was ich zu den Spekulationen sage. Also, es war letzten Sommer schon so, dass sein bekannter Berater Pini Zahavi damals schon den türkischen Markt sondiert hat. Also vor allem den Markt, aber die Türkei war da wohl schon ein ganz interessantes Feld. Das habe ich damals schon aus Beraterkreisen gehört. Und auch jetzt ist dort ist ein relativ offenes Geheimnis, dass man den Markt eigentlich wieder sondiert. Jetzt ist Galatasaray deswegen, glaube ich, ein sehr spannender, vor allem weil Zahavi im letzten Jahr auch da den Deal mit Leroy Sané eingefädelt hat, von Bayern München dann eben zu dem türkischen Meister. Er also wirklich exzellente Drähte und Netzwerke zu Gala hat. Gala ist für Spieler wiederum auch sehr attraktiv, weil sie verlässlich viel Geld zahlen. Also mir sagte jemand aus der Fußballbranche, also ein Amiri könnte da wahrscheinlich wirklich netto 5 Millionen pro Jahr kassieren. Das sind natürlich Größenordnungen, die in Mainz unvorstellbar sind.
Er ist 30, da muss man auch noch mal vielleicht einhaken.
Ja, wird er im Oktober und damit ist es vielleicht dann auch noch mal so diese große Chance, noch mal einen richtig lukrativen Vertrag abzuschließen. Trotzdem gibt es natürlich viele Fragezeichen. Ja, also zum einen hat Sky gesagt, dass der Trainer von Galatasaray kein großer Amiri-Fan sein soll. Also man ist sich da wohl im Verein auch nicht so ganz schlüssig, ob er jetzt der Wunschkandidat ist. Dann hat er in Mainz immer noch einen Vertrag bis 2028. Das heißt, ein Verein, der eben den bald 30-jährigen Amiri holt, der muss auch bereit sein, eben eine zweistellige Millionensumme für ihn an Ablöse zu bezahlen. Das ist dann sicherlich auch noch ein Knackpunkt und ich glaube auch etwas, was den deutschen Markt dann wahrscheinlich schwierig für ihn macht, weil da sehe ich derzeit halt kaum einen oder fast gar keinen Verein, der Bedarf auf dieser Position hat und der eigentlich so von seiner Transferpolitik dann einen 29-Jährigen oder bald 30-Jährigen verpflichten würde. Also ich glaube, Galatasaray ist ein ganz interessanter Kandidat und für die Kaderplanung ist diese Amiri-Personalie natürlich auch von großer Relevanz, denn ich sage mal, Mainz 05 kann es sich nicht leisten, Kai Schusano, Nadim Amiri und Paul Nebel gehen zu lassen. Ja, also bei Paul Nebel steht ja auch im Raum, ob er seinen Vertrag jetzt verlängert, der 2027 ausläuft. Haben da ja heute ganz kurios einen Instagram-Eintrag von ihm gesehen, ja, und ein Bild, glaube ich, und mit dem Song unterlegt Perfect Timing.
Genau, mehrere Bilder, auch ein paar Szenen aus Mainz auch wieder zu
Genau,
sehen.
Niki Ferracznik, sein Mitspieler, hat dann irgendwie ein Stift-Emoji einfach nur reagiert, ja, und damit ja schon Spekulationen angeheizt, da könnte vielleicht demnächst irgendwie eine Vertragsverlängerung oder so kommen. Warten wir es mal ab. So oder so wird Mainz 05 einen dieser Kreativspieler halten müssen, also sie alle abzugeben, das wäre schon hochgradig gefährlich mit Blick auf die neue Saison, weil dann, glaube ich, einfach doch ein zu großer Umbruch und vielleicht auch wieder Abstiegskampf droht.
Wir sind gespannt. Wir haben auch unsere Community gefragt, ob der Nadim Amiri auch in der neuen Saison das Trikot von Mainz 05 tragen wird. Und da ist das Ergebnis sehr eindeutig. Da sagt nämlich die Mehrheit oder die Mehrheit rechnet eher damit, dass Amiri leider nicht mehr bei Mainz 05 spielen wird. Also, wir sind gespannt. Eine Vertragsverlängerung gab es ja schon, nämlich Geraldo Becker. Er wird auch zukünftig für die Mainzer auflaufen und auch Becker hat sich natürlich zu seiner Vertragsverlängerung geäußert und hat gesagt, ich freue mich sehr darauf, auch über die Saison hinaus in Mainz zu bleiben. Die Stadt, der Verein, das Umfeld und vor allem die Fans leben diese Fußballbegeisterung, die mir wichtig ist. Flo, wie siehst du die Vertragsverlängerung?
Also so als Spider-Man-Fan war sie mir sehr, sehr wichtig, weil ich ja immer noch darauf warte, dass wir diesen Spider-Man jubeln dann in der MEBA-Arena
Haben wir am
sehen.
Wochenende ja leider verpasst, gegen den
Ja.
Ex-Verein hat er darauf natürlich verzichtet.
Da war er sehr höflich dann tatsächlich, aber ich würde mich schon freuen, wenn wir in der nächsten Saison dann vielleicht mal so die Maske sehen. Ja, gucken wir dann einfach mal. Also er war auf jeden Fall ein Top-Transfer im Winter und für mich auch ein Schlüssel dafür, dass Mainz 05 die Klasse dann so früh gehalten hat. Zum einen ist er einfach die ideale Ergänzung zu Philipp Tietz, weil er einfach so ein umlaufender, schneller Spieler ist, der auch eine richtig gute Übersicht einfach hat, also seine Mitspieler gut in Szene zu setzen weiß. Auf der anderen Seite merkt man, dass er sich unter Urs Fischer, seinem Ex-Trainer, schon von Union Berlin-Zeiten wieder wohlfühlt, wo er über Jahre sogar mit einer der besten Bundesliga-Stürmer schon gewesen ist und den Verein dann ja auch mit ins internationale Geschäft geschossen hat. Und er ist tatsächlich auch ein Schnäppchen für Mainz 05. Also es kursieren verschiedene Summen. Ja, die Summe, die wir recherchiert haben, ist, dass Mainz 05 mit Ablösegebühr plus Leihgebühr insgesamt 500.000 Euro bezahlt hat. Das ist für einen Spieler dieser Kategorie dann wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Ja, und ich glaube auch, dass Geraldo Becker auch noch nicht hier am Ende so seines Limits angekommen ist, sondern dass er in der nächsten Saison auch schon wichtiger Leistungsträger sein kann bei Mainz 05. Man würde ihn auch brauchen, denn wenn wir mal so gucken, was man an hängenden Spitzen hat, Aminu Sieb ist jetzt weg. Benedikt Hollerbach fällt noch viele, viele Monate aus, also bis wahrscheinlich weit in den Herbst hinein. Silas ist auch noch offen, ob er jetzt den Vertrag am Ende verlängert. Und wenn er verlängert, dann haben wir da auch eben diese schwere Verletzung, wo auch noch nicht ganz absehbar ist, wann er wiederkommt. Also von daher ist es schon mal ganz, ganz wichtig, dass man da eine Baustelle einfach geschlossen hat.
Die 05-Fans warten natürlich auf die nächsten Vertragsverlängerungen. Christian Heidel hatte ja bei unserer Live-Sendung letzte Woche angedeutet oder auch schon gesagt, dass sie sich in Gespräch befinden mit Stefan Bell und Silvan Widmer. Da ist aber bisher noch nichts durchgesickert, oder?
Nee, was man hört, ist, dass sich bei beiden wohl jetzt doch eine Vertragsverlängerung andeutet. Wahrscheinlich jetzt um jeweils ein Jahr. Ne? Das macht auch Sinn. Das scheint auch so diese neue Art von Personalpolitik zu sein, dass man bei den Ü30-Spielern erstmal in die Einjahresverträge geht. Bei Daniel Batz hätte man ja sogar eine Ausnahme gemacht. Jetzt mit 2 Jahren, hat ja Christian Heidel gesagt. Aber wenn Mönchengladbach dann mit 3 Jahren bei einem 35-Jährigen kommt, dann ist das wahrscheinlich schwer zu toppen. Am Wochenende hat Nico Bungert immer noch von engen, respektvollen Gesprächen gesprochen mit Stefan Bell, mit Silvan Widmer, hat aber eben schon ganz besonders die Sonderstellung von beiden hervorgehoben, die sie im Team haben. Bello als Rekordspieler und Silvan Widmer als Kapitän, der eben auch in unterschiedlichen Phasen gezeigt habe, wie wertvoll er für das Team sein kann. Ich war lange skeptisch persönlich, ob man jetzt mit beiden nochmal verlängern soll oder ob man nicht eben auch einen altersbedingten Umbruch mal einleitet Richtung Verjüngung. Inzwischen würde ich schon die Vertragsverlängerung bei beiden als sinnvoll erachten. Bei Stefan Bell zum einen, weil es schon dauern kann, bis klar ist, ob Stefan Posch dann zur neuen Saison wirklich in Mainz bleibt oder ob man einen neuen zentralen Innenverteidiger finden muss. Er ist ja von Como ausgeliehen, der spielt auch noch Weltmeisterschaft mit Österreich. Das heißt, der ist dann auch demnächst erstmal in den USA, Mexiko und Kanada unterwegs. Und bei Stefan Bell hat man ja schon gesehen, dass er unter Urs Fischer auch eine Abwehr nach wie vor immer noch auf einem guten Bundesliga-Niveau festigen kann, bis zu seiner Verletzung. Und in der Vorbereitung hat man ihn dann auf jeden Fall auf dem Platz und auch ständig als Backup-Möglichkeit. Das würde also absolut Sinn ergeben. Trotzdem hoffe ich natürlich, dass Mainz 05 jetzt aus der Vergangenheit gelernt hat, dass man da dann nicht eben die A-Lösung Stefan Bell nimmt, sondern dass man eben schon weiß, dass für die Stabilität der kompletten Defensive ein zentraler, leistungsstarker Abwehrchef einfach absolut wichtig ist und vielleicht mit die wichtigste Verpflichtung, die man jetzt im Sommer zu tätigen hat, ob es jetzt Stefan Posch ist oder ein anderer. Und bei Silvan Widmer, muss ich auch sagen, war ich auch lange Zeit Kritiker. Selbstvertrauen hat da schon unter Bo Henriksen sehr gelitten, weil er als Kapitän oft nicht in der Startelf gefragt war. Man muss aber sagen, dass Urs Fischer ihm dieses Selbstvertrauen wieder gegeben hat, dass er jetzt regelmäßig von Anfang an spielt, damit eben nicht nur Kapitän ist, um die Stimmung hochzuhalten, sondern eben auch auf dem Platz entsprechend Input reinzubringen. Und es würde halt Sinn machen, man hat dann auf der rechten Seite Cassie, man hat Widmer, man hat sogar auch noch Niki Ferracznik. Also auch da keine weitere Baustelle, die sich auftut. Denn die wird man ja wahrscheinlich dann im zentralen Mittelfeld oder eben in der Abwehrmitte haben. Und ich glaube, es macht in der Kaderplanung gerade ungemein Sinn, wenn du verlässliche Spieler hast, dass du einfach halt diese Position jetzt zumachst, um dann eben gezielt nach den Spielern zu suchen auf Positionen, wo du dringend auch Neuzugänge brauchst.
Sind wir gespannt, ob es an den nächsten Tagen, Wochen, da man Neuigkeiten gibt. Ja. Wir kommen jetzt zur Zahl der Woche. Ja, und das ist diese Woche die 22. Hast du eine Ahnung, eine Tendenz, in welche Richtung es gehen könnte?
Also es ist nicht die Ablösesumme für Nadine Amiri.
Leider nicht.
22, nee, ich weiß es tatsächlich nicht, ich bin gespannt.
Geht schon in Richtung unseres nächsten Themenblocks, die nur 5 Frauen. Das ist die Anzahl an Toren, die Top-Torschützin Vital Katz bisher geschossen hat in 19 Spielen, 22 wow. Tore auf dem ersten Platz der zweiten Frauen-Bundesliga.
Krass.
Sehr beeindruckend.
Ja, hat auch mega performt am Wochenende. Also ich war echt begeistert von ihrem Spiel, wie von den 05 Frauen sowieso. Aber ja, schon eine richtig coole Spielerin.
Ja, wir haben es schon angeschnitten. Es stehen diese Woche noch einige 05-Highlights an. Die 05erinnen können nämlich den Durchmarsch in die Bundesliga perfekt machen, sind da nur noch einen Sieg von entfernt und haben, du hast es angesprochen, am vergangenen Wochenende 5:0 zu Hause gegen Ingolstadt gewonnen. Flo, die 05erinnen spielen eine herausragende Saison, oder?
Ja, und jetzt stehen sie ja wirklich ganz kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga. Und es wäre ja der direkte Durchmarsch tatsächlich. Sie sind ja AufsteigerInnen. Das ist ja schon eine herausragende Saison dann einfach. Und wenn man mal so zurückguckt im Februar, da waren sie noch 7 Punkte hinter einem direkten Aufstiegsplatz. Ja, und heute hatten wir noch Medienrunde mit Chiara Busiane. Und die hat zum Beispiel gesagt, also damals haben wir gar nicht mehr damit gerechnet, dass wir es schaffen. Was dann folgte, ist furios. 8 Siege jetzt am Stück, darunter ein 4:2 bei Tabellenführer Stuttgart von mehr als 31.000 Zuschauern. Also die haben wirklich jetzt Highlights getankt, noch und nöcher. Jetzt auch gegen Ingolstadt zwar 84 Minuten Überzahl gespielt, das aber dann auch souverän über die Bühne gebracht. Und wir waren ja im Stadion, ne? Du warst ja auch dabei und das war ja so von der Atmosphäre schon nah dran an so einer Aufstiegsfeier tatsächlich. Waren mehr als 1000 Leute da, die haben richtig Alarm irgendwie die kompletten 90 Minuten gemacht.
Sehenswerte Tore, also
Wunderschöne
alle
Tore,
fünf.
ja, Volleytreffer, eine abgerutschte Bogenlampe, ein 20-Meter-Schuss in den Winkel. Also es war wirklich so Fußballherz, was willst du mehr, muss man sagen. Und Heidi, die Kapitänin, die verabschiedet wurde, hat dann auch noch unter Tränen die Rumba angestimmt und alles war irgendwie total positiv. Und dann hat noch der Konkurrent gepatzt, der SC Sand. Dann ist man noch geklettert auf diesen zweiten Platz, der reichen würde. Jetzt brauchen wir noch einen Sieg beim Tabellenletzten, dann ist der Aufstieg geschafft. Und das ist eigentlich ein Schritt, den sollten die Frauen jetzt auf jeden Fall noch gehen.
Du wirst das Spiel für uns begleiten am Sonntag. Auf was müssen sich da die 05erinnen jetzt einstellen?
Also auf gut 3,5 Stunden Fahrt erstmal. Ich musste selbst erstmal gucken, wo der Ort ist. Das ist ein Ortsteil von Kleve und nicht ganz so weit von der niederländischen Grenze, Nijmegen und so entfernt. Das ist vielleicht schon mal die wichtigste Info dann tatsächlich. Aber ich glaube, die Strecke, die wird sich auf jeden Fall lohnen. Also in der Medienrunde heute wurde schon noch mal so ein bisschen auf die Bremse getreten und gesagt, also diesen Schritt, den müssen wir jetzt auch erstmal gehen, müssen die Köpfe auch entsprechend frei bekommen, weil jetzt natürlich der Druck des Gewinnmüssens auch irgendwo gegeben ist mit Blick auf den Sonntag. Zuvor war man in der Rolle der Jägerin und jetzt ist man in der Rolle des Gejagten. Ja, gleichzeitig ist es aber trotzdem sportlich eine Pflichtaufgabe und ich bin mir sicher, wenn die Frauen da den gleichen Einsatz zeigen, die gleiche Spielfreude wie jetzt am Wochenende, dann werden sie diese Aufgabe meistern. Und selbst wenn man momentan versucht, alles auf Normalität zu stellen, wissen ja alle, es ist kein normales Spiel am Sonntag. Da werden viele Fans mitkommen. Der Verein hat jetzt noch einen zusätzlichen Fanbus gestellt. Doppeldeckerbus vom Fanclub ist schon voll. Der war am Sonntag quasi schon voll, wurde uns gesagt. Und ja, die Busiane hat zum Beispiel auch gesagt, also sie ist eigentlich ganz froh, dass sie die Woche noch arbeiten muss parallel, ja, weil sie würde sich sonst verrückt machen, wenn sie nur dieses Spiel im Kopf hätte. Hat aber auch schon mal so reinblicken lassen. Also wenn es klappt, dann wird es eine wilde Heimfahrt im Bus. Die Frauen, die können gut feiern, hat sie gesagt. Die haben auch eine Abschlussfahrt nach Kroatien. Und ich glaube, die würde man noch umso mehr genießen, wenn man dann es in die Bundesliga geschafft hat. Das wäre halt schon eine richtig krasse Geschichte.
Es ist noch nicht geschafft, du hast es gesagt, noch ein bisschen die Euphoriebremse ist noch da. Aber die Frage stellt sich natürlich, wenn sie jetzt am Sonntag gewinnen, den Aufstieg perfekt machen, was kommt da auf den Verein zu?
Ja, viel. Also zum einen, jetzt mal um es aus positiver Sicht zu sagen, die Bundesliga der Frauen, das wäre für Mainz 05, für die Frauen, für die Fans ein richtig cooles Event. Ja. Wir reden dann am Ende von Gegnern wie im FC Bayern, VfL Wolfsburg, Derby gegen Eintracht Frankfurt, also wirklich so eine Crème de la Crème des Frauenfußballs, die auf einmal ins Profikstadion reisen würde, mit Spielerinnen wie Julia Quinn, Linda Dahlmann, Clara Bühl, also wirklich Top-Spielerinnen, die man dann hier live, im Mainz live sehen könnte. Das ist ja schon so ein bisschen eine Goldgräberstimmung, wie einst bei den Männern unter Jürgen Klopp, ne, als man auf einmal dann als kleines Mainz 05 damals ja auch noch gegen Bayern München, Werder Bremen, Borussia Dortmund gespielt hat, ja, hat man sich ja schon auch so ein bisschen gefühlt wie in so einem Fußballmanager-Spiel, wo du auf einmal deinen Verein nach
Einmal kommen
ganz
die
oben.
Großen in den Profi.
Ja, das ist dann schon irgendwie ein cooles Gefühl. Ich glaube, das würde dann auch viele, viele Mainzer einfach begeistern. Und das ist auch das, was Chiara Busian gesagt hat, dass das schon eine besondere Ehre wäre, dann in dieser Liga zu spielen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es natürlich eine knallharte Herausforderung wird und wahrscheinlich auch Abstiegskampf pur. Denn wenn wir einfach mal die Geschichte jetzt dieser Frauenmannschaft sehen, die ganze Abteilung ist ja noch nicht allzu lange bei Mainz 05. Die war ja jahrelang über den TSV Schott angedockt und lief da. Und es ging jetzt ja alles wahnsinnig schnell. Im ersten Jahr sind die Frauen Meister in der Regionalliga geworden, nicht aufgestiegen durch Aufstiegsspiel. Dann sind sie Meister geworden, aufgestiegen. Und jetzt reden wir davon, dass vielleicht schon direkt der Durchmarsch in die Bundesliga erfolgt. Und natürlich ist die große Frage, wie schnell kann Struktur, können Infrastrukturen mit so einem sportlichen Erfolg mitwachsen? Das wird wahrscheinlich nie so perfekt gelingen. Wir merken das jetzt auch schon in der zweiten Bundesliga. Die Frauen, die trainieren auf Kunstrasen, spielen aber auf Rasen, ja, was eigentlich dann viel besser wäre, wenn sie auch auf Rasenplatz trainieren könnten. Aber natürlich sind auch die Trainingsmöglichkeiten im Profibereich einfach dann begrenzt, ja. Das sind Strukturen, die dann einfach mitwachsen müssen. Das andere sind auch noch so diese finanziellen Rahmenbedingungen. Ja, da reden wir dann tatsächlich schon von Millionenetats in der Bundesliga. Also da wird man wirtschaftlich auch das eigene Budget vervielfachen müssen. Inzwischen sind das ja auch alles Clubs dann, die nur noch Anbindung an die erste und zweite Bundesliga haben, also die alle Männermannschaften haben, die dann auch höherklassig spielen. Diese ganz klassischen alten Frauenfußballvereine, die gibt's da ja eigentlich kaum mehr. Für die wird's auch immer schwerer, in dieser Bundesliga wirtschaftlich zu bestehen. Angesichts dieser ganzen Marken und ja, die sportliche Leiterin Nadine Kress hat allerdings heute auch klar gesagt, also dass man den Mainzer Weg weitergehen wird. Was heißt weiter Talente ausbilden? Man sieht sich weiter als Ausbildungsverein. Ich glaube, man wird auch auf die Probe gestellt, aber ich glaube, man könnte über die Bundesliga auch sehr, sehr viel lernen und eben diese Chance dann auch nutzen, damit diese ganzen Strukturen weiter vorankommen.
Ihr könnt uns jetzt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob die 05erinnen am Wochenende den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen. Ja, und nicht nur für die 05-Frauen steht ein Entscheidungswochenende an, sondern auch für die U19 von Trainer Jan Kirchhoff. Mhm. Da ist ja die A-Jugend von Mainz 05 dicht davor, zum dritten Mal ins Endspiel, um die deutsche U19-Meisterschaft einzuziehen. Mhm. Flo, du verfolgst die Mannschaft für uns schon sehr lange. Wie siehst du denn die Chancen für das Spiel am Freitag um 18 Uhr bei der TSG Hoffenheim?
Ja, ich würde sagen so 50-50 tatsächlich. Also Hoffenheim hat schon eine wahnsinnig starke Nachwuchsabteilung. Es geht aber tatsächlich jetzt um ein einziges Spiel. Es gibt kein Rückspiel mehr. Das heißt, der Sieger, der steht im Finale. Man hat sich in der Hauptrunde schon mal zweimal gegenübergestanden. Da hat Mainz zum Beispiel in Hoffenheim gewonnen, 3-2, zu Hause 0-3 verloren. Also das waren dann beide Spiele, wo man dann gesehen hat, dass es wahrscheinlich auch sehr auf die Tagesform ankommt. Der Ansporn für Mainz 05 ist aber meiner Meinung nach nochmal deutlich größer. Also die U19 würde nämlich das Finale wieder zu Hause ausrichten, wie schon 2009, wie schon 2023. Das gibt der Spielplan so her. Es ist auch schon fix. 31. Mai ist das Spiel um 13 Uhr. Jetzt werden einige sagen, 31. Mai, da war doch was. Ja, das spielt an dem Tag nämlich auch Deutschland gegen Finnland in Mainz, im Männerländerspiel abends in der MEWA Arena. Deswegen ist auch schon klar, dass ein Finale, sofern Mainz 05 es dann erreicht, eben auch im Profwegstadion stattfinden würde. Zweite Halbfinale ist dann Paderborn gegen Köln. Da muss man dann mal gucken. Ist dann so ein bisschen Bruch mit der Tradition, weil die beiden Male, wo Mainz 05 im Finale stand, ja immer Borussia Dortmund der Gegner war. Das würde sich dann diesmal ändern. Aber warten wir auch mal dann am Freitag jetzt ab, wie sich das Spiel dann in Hoffenheim entwickelt.
Wie siehst du so die Entwicklung der Mannschaft, auch mit Blick auf Talente, die in der Mannschaft spielen?
Ich bin ehrlich überrascht davon, wie weit die U19 gekommen ist in dieser Saison. Das ist gar nicht böse gemeint. Es ist eine richtig gute Teamstruktur zunächst mal, also mit vielen spannenden Spielern. Aber es hat sich jetzt nicht so rausgedeutet, dass da diese krassen Megatalente jetzt zum Beispiel spielen, wie es mal Brian Gruder, Kaspar Potulski gewesen sind, bei denen du schon sehr, sehr klar in der U19 erkennen konntest, okay, bei denen wird der Weg in die Bundesliga führen müssen und wahrscheinlich werden das auch in der Bundesliga keine schlechten Spieler, ja, sondern wahrscheinlich eher mit Potenzial, irgendwann nochmal bei internationalen Topclubs zu spielen, was sich ja tatsächlich so ein bisschen bewahrheitet. Ich würde sagen, das Team jetzt, das hat eine unglaublich gute Geschlossenheit tatsächlich. Auch einige spannende Spieler, die ihren Weg im Profifußball gehen können. Auf welchem Niveau, das muss ich dann, glaube ich, nochmal so beweisen. Das können aber auch natürlich immer so kleinere bis größere Schritte dann sein. Hervorheben kann man dann so Daniel Imafidon zum Beispiel. Der hat auch schon mal im Conference League-Kader gegen Straßburg gestanden. Ganz spannender Typ, weil er halt ein Großgewachsener ist, der wirklich eine gute Athletik, gute Spielübersicht mitbringt, so Innenverteidiger oder auf der Sechs eingesetzt werden kann. Dann Jeremiah Debra, über den wir ja im vergangenen Sommer auch schon mal berichtet hatten, ist jetzt erst 17 Jahre, ne? Also wirklich noch ganz junger Jahrgang, spielt jetzt in Hoffenheim leider nicht, weil er jetzt im Viertelfinale in Leipzig halt eine dreiste rote Karte gesehen hat, die man so nicht hätte geben dürfen. Das war schon eine sehr, sehr harte Entscheidung. Aber auch so ein junger, sehr veranlagter Spieler, der körperlich noch ein bisschen drauflegen muss. Dann Mika Presser, der Top-Torjäger, den finde ich deswegen ganz spannend, weil er eigentlich immer links außen gewesen ist. Jetzt ist er umfunktioniert worden zum Mittelstürmer, trifft, hat einen sehr, sehr guten Abschluss, bringt aber gleichzeitig die Dynamik des ehemaligen Flügelspielers mit. Also das sind schon Spieler, auf die sich vor allem jetzt mal die U23 zur neuen Saison freuen kann, wo ich mir aber auch sicher bin, da wird es auch immer mal wieder Anbindung an den Profikader über Training, vielleicht auch Testspiele in der Vorbereitung geben. Und ich glaube, ein ganz großes Talent sitzt natürlich auch auf der Trainerbank. Jan Kirchhoff, ne? Also Ex-Profi, selbst ja deutscher U19-Meister gewesen mit Mainz 05, hat als Spieler unter prominenten Trainern gelernt wie Thomas Tuchel und Pep Guardiola bei Bayern München. Ich finde, dass er nochmal pragmatischer geworden ist, so in seinem gesamten Ansatz und taktisch, dass die Mannschaft vielseitiger nochmal geworden ist in dieser Saison, dass die gute Struktur, mit der sie auftritt, einfach auch Jan Kirchhoff geschuldet ist, der viele Ideen auch aus dem modernen Fußball dort einbindet. Und der, glaube ich, jetzt auch einfach zeigt, was für ein spannender Trainer ist, auch mit Blick auf die Zukunft, vielleicht auch eben mal mit Richtung Herrenfußball, vielleicht sogar bei Mainz 05.
Wir sind gespannt auf das Wochenende. Da steht natürlich auch noch der letzte Bundesligaspieltag an. Die Mainzer reisen zum FC Heidenheim und sind mittendrin in einem unfassbar spannenden Abstiegskampf. Wir werfen mal kurz einen Blick auf die Tabelle. Das ist nämlich sehr interessant, dass nämlich der VfL Wolfsburg, der FC Heidenheim und der FC St. Pauli punktgleich in diesen Spieltag reingehen. Alle Spiele finden ja dann ab 15:30 Uhr statt. Flo, was ist deine Prognose? Wer steigt am Ende ab?
Also wenn ich die Kommentare in den sozialen Netzwerken so lese, dann wünschen sich ja sehr, sehr viele Fans in Deutschland, dass es auf jeden Fall den VfL Wolfsburg trifft. Ich glaube auch aufgrund der Traditionsgeschichte, ja, dass man, glaube ich, so St. Pauli ganz gerne atmosphärisch in der Liga hätte. In Heidenheim sehr, sehr wertschätzt, dass die mit sehr geringen Bordmitteln jetzt wieder erstaunlich erfolgreich arbeiten. Das ist ja schon noch eine Kunst, die Frank Schmidt von Jahr zu Jahr gelingt. Meine Tendenz geht trotzdem in die Richtung, dass der VfL Wolfsburg es schafft. Ja, das heißt, dass Heidenheim und St. Pauli am Ende runtergehen würden, weil Wolfsburg zwar gerade nicht glänzt unter Hacking, aber sich zumindest schon mal stabilisiert hat und jetzt ja im direkten Endspiel bei St. Pauli spielt. Und St. Pauli habe ich jetzt in den vergangenen Wochen wirklich als ja sehr desolat leider wahrgenommen. Ich meine, du hast sie ja auch gegen Mainz zum Beispiel gesehen.
Genau, es war schade, dass da diese unfassbare Atmosphäre in dem Stadion hat. Für mich hat die Mannschaft zu spät erreicht. Sie haben ja da noch den Anschlusstreffer gemacht, aber die erste Halbzeit, da ist leider gar nicht dieser Funke nicht übergesprungen.
Ja, dann gibt es ja einige, die dann auch in den Kommentaren vielleicht schreiben, ach, wenn Mainz jetzt in Heidenheim verliert, ne? Also dann könnte man ja zumindest Heidenheim noch ein bisschen helfen und vielleicht Wolfsburg in Richtung zweiter Liga befördern. Aber ich erinnere mich an die Debatte, die hatten wir 2023 auch schon mal. Da dachten auch einige, letzter Spieltag, Mainz fährt dann zu Borussia Dortmund, ja, wird abgeschossen, wird nicht mehr alles aus sich raushauen und Dortmund feiert die Meisterschaft. Wir wissen alle, was draus geworden ist. Damals war Mainz krasser Partycrasher am letzten Spieltag. Das war auch der Hinweis, den so Sportdirektor und Spieler jetzt nach der Niederlage gegen Union Berlin gegeben haben, dass man da ja als Zünglein an der Waage auch schon mal wirklich alles dann rein investiert hat. Und das, glaube ich, das wird man jetzt auch nochmal abrufen in diesem Mentalitätsspiel. Es wird für Heidenheim keine einfache Aufgabe. Und gleichzeitig ist Heidenheim ja auch sehr abhängig davon, dass das Spiel St. Pauli gegen Wolfsburg im besten Fall halt, ja, nicht für Wolfsburg ausgeht zumindest, ne, und im allerbesten Fall ein Unentschieden.
Wir sind gespannt. Für die 05er geht es dann erstmal in die Sommerpause. Natürlich die Nationalspieler, die fahren direkt weiter Richtung WM. Und wir werfen jetzt noch einen kurzen Blick auf das Sommerprogramm. Da stehen ja schon einige Termine fest. Das erste Testspiel zum Beispiel der Vorbereitung am 4. Juli gegen die TSG Pfeddersheim, das Trainingslager, was auch Ende Juli stattfindet. Und dann geht es auch schon im August los mit der ersten DFB-Pokalrunde und der erste Bundesliga-Spieltag findet dann am Wochenende vom 28. bis 30. August statt. Ja, wir drücken jetzt erstmal allen 05-Teams die Daumen für
Ja.
dieses intensive Wochenende, was ansteht, und melden uns dann nächste Woche wieder mit einer großen Saisonbilanz. Genau, wie immer, Dienstag 19:05 Uhr.
Auf jeden Fall. Schöne Woche.